auch von meiner Seite. Die Woche war nicht einfach, denn mein Enkelkind steht unter Quarantäne und ist angesteckt worden. Die Familie, alle geimpft, zweimal geimpft, von einem Ungeimpften. Das ist auch erwiesen und ist natürlich dann hart, ne, wenn die Kinder dann halt da niederliegen. Aber bevor ich anfange, muss ich was Positives erzählen. Und ich möchte mich beim Herrn bedanken und loben und preisen, dass er halt die Musik und Menschen benutzt, einen zu berühren. Wie der Hennes das gerade gesagt hat. Also ich war beim Konzert der Musical Kids am Freitag. Das war großartig, muss man billig sagen. Was mich total gefreut hat, dass ich da auch ein Kind gesehen habe, nämlich deine Tochter, die mitgesungen hat, bei den Kleinen. Ich durfte auch helfen, also ich habe auch beim Aufbau mitgeholfen und Hennes, ganz ehrlich, als ich Montag da war, habe ich mir gedacht, das wird nie was. Ja. Aber da muss ich sagen, wie die Bäckers da den Griff haben, das finde ich schon toll. Jeder wusste, wann in jeder Kiste war, alle haben geholfen und vor allem die Mädchen, die können nicht nur singen, die können auch mit anpacken. Also ganz toll und habe mich sehr berührt und ja, fand ich gut. Ja, kommen wir zu Elia. Andi, danke für deine Einleitung. Die war sehr gut, weil genau das ist der Punkt, weil du kannst in einer Elia-Predigt, kannst du das alles gar nicht mit reinpacken, weil dann bist du hier 3 Tage. Aber ich sage jetzt mal, warum ich zu Elia gekommen bin. Irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich bei mir gemerkt, dass ich gar keine Lust mehr habe. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Keine Lust mehr zu leben. Komisch, ne? Ich habe in meinem Leben so von Gott gesegnet worden, dafür danke ich auch immer. Er hat mich so beschenkt und ich habe irgendwann gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und dann war ich bei einem katholischen Seelsorger. Und der Mann hat mir sehr weitergeholfen. Er hat zu mir gesagt, ja, das verstehe ich. Ich sage, woher kommt das? Und dann hat er zu mir gesagt, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Lesen Sie sich mal Elia 19 durch. Und lesen Sie sich das durch und denken Sie mal darüber nach. Und dann können wir uns noch mal unterhalten. Und seitdem lässt mich das nicht mehr los. Ja? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das müsste man eigentlich mal aufarbeiten. Und Elia, wie der Andi gerade schon sagte, war halt Prophet, von Gott berufen. Und die ganzen Propheten im Alten Testament, ja, die waren alle sehr beliebt. Nur nicht beim Volk und nicht bei den Königen, weil die hatten jetzt keinen leichten Stand. Und von Gott berufen zu sein, das war nicht immer so einfach. Und war so im 9. Jahrhundert vor Christus und damals war Israel geteilt. Es gab ein Nordreich Israel, da lebte Elia und es gab Juda. Und waren also getrennte Reiche und der Name von Elia, wenn man ihn übersetzt, mein Gott Jahwe. Ja? Und wie der Andi gerade schon sagte, über Israel herrschte irgendwann König Ahas mit seiner Frau Isabel und man hat sich abgewendet, hat die Baalsgötter angebetet und natürlich hat Elia das natürlich gesagt. Und das fand der König gar nicht so gut, seine Frau auch nicht. Und der König hat natürlich immer versucht, Elia halt gefangen zu nehmen, dem Schlimmes zuzufügen. Das hat aber nie geklappt, weil Elia halt jemand ist, der von Gott berufen war. Und man muss sagen, Elia hatte in seinem Leben eigentlich nur Gotteserlebnisse gehabt, wie Gott für ihn gesorgt hat. Also hat über längere Zeit ist er durch ein Tal gewandert, da haben die Raben ihn versorgt mit Essen. Elia hat sogar einen Toten auferweckt, ja, zur damaligen Zeit. Und eigentlich, Elia hat immer den Herrn an seiner Seite gehabt. So. Und dann ist Folgendes passiert, wie der Andi gerade sagte, dann gab es diese Machtprobe auf dem Berg Karmel, der im Nordreich Israel liegt, und 400 Baalsgötter Gott hat absolut in diesem Moment sich offenbart. Seine Kraft, seine Stärke, sein Kampf und hat quasi gewonnen. Und Elia, ja, hat natürlich dabei gestanden und hat natürlich, war derjenige, der mit Gottes Hilfe das vollbracht hat. Und Elia hat sich eigentlich gedacht, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben die Baalspriester, die Götzen haben ihn niedergerungen und der Sieg ist vollbracht und alles ist gut. Und jetzt wird sich hier in dem Reich, wird sich alles zum Guten wenden. Ja, eigentlich hätte Elia ganz locker in die Zukunft blicken können, weil im Endeffekt sein wahrer Gott, ja, sein wahrer Gott, das alles geregelt hat. Hat er aber nicht. Und dann ist Folgendes passiert. Am nächsten Tag hat diese Königin Elia ein Bote geschickt mit einem Brief und hat ihm dann ganz klar mitgeteilt, dass sie ihn für die Handlung, die er da begangen hat, töten lassen wird. So. Was denkt man sich da? Einen Tag vorher, ein Riesensieg errungen, ja, dann kommt so ein Brief. Und eigentlich hätte Elia den Brief nehmen können, bei seinen Erlebnissen, die er hatte, ja, und sich denken, du kannst mir gar nichts, ja, Gott ist doch auf meiner Seite, ja, du kannst mir überhaupt nichts tun. Tja, und weil es bei Elia passiert, Elia hat durch diesen Brief Angst bekommen, richtige Angst. Der Worker-Kolleg Gottes, der auserwählte Prophet, der wusste, dass Gott an seiner Seite steht, Angst. Habt ihr schon mal so richtig Angst gehabt? Richtig Angst. Panische Angst. Ich glaube, einige von uns kennen das hier, was panische, richtige Angst bedeutet. Und das hat Elia gehabt. Und Elia hat Folgendes gemacht. Elia ist um sein Leben geflüchtet. Der Mann Gottes, der Bote Gottes, haut ab. Der ist weg, der haut ab, der rennt weg. Und ein bekannter Evangelist, der Kierkegaard, hat mal gesagt, die gefährlichste Stunde ist die Stunde nach der heiligsten Stunde. Das heißt dann, wenn man nicht mehr auf Gott so fokussiert ist oder auf Jesus, dann kann es einem kalt erwischen, auch mit Dingen, wo wir nicht mit rechnen. Wo wir heute noch sagen, oh, uff, und am nächsten Tag passiert irgendwas. Und was passiert? Wir brechen zusammen. Du bist am Boden und du denkst dir, das geht jetzt gar nicht. Woher kommt das? Das ist Elia passiert. Und Elia ist dann geflüchtet. Elia war einfach am Ende seiner Nerven, seiner Kraft und am Ende seines Glaubens. Ja? Und er hat sich gesagt, das war alles umsonst. Alles war umsonst. Und bricht zusammen. Da habe ich mich gefragt, kennen wir das nicht auch, den Zusammenbruch? Nicht alle hier? Ich weiß nicht, ob hier heute Morgen auch Brüdern und Schwestern sitzen, denen es ähnlich ergeht, die einfach auch sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ja, die am Ende ihrer Nerven sind, vielleicht aber auch durch die Isabels dieser Welt, ja, die sich halt aufspielen und die andere über die Klinge lassen wollen, weil wir nicht nach ihrer Pfeife tanzen, ja, und dass sich da die Kluft zwischen Wirklichkeit und Glaube immer weiter auftut. Und wenn man mal, also gucken wir doch mal in so einem Leben, umsonst. Ja, vielleicht war umsonst mein Kampf in der Familie. 17 Jahre habe ich meine Kinder versorgt. Und? Dann sind sie ausgezogen, ohne Koffer, ohne Dank und bei der Freundin eingezogen. War bei mir jetzt zum Glück nicht so, aber ich kenne genug Familien, wo das passiert sind, wo die Eltern sich aufgeopfert haben. Oder auch, sag ich mal, wenn man in einer Gemeinde tätig ist. Ne? Da fragt man sich dann manchmal auch, was habe ich gepredigt? Ja? Warum habe ich die Bibelstunden gehalten? Warum habe ich Leute besucht? Warum habe ich das alles gemacht? Und die Leute sind nicht gekommen, die sind ferngeblieben. Ich habe jahrelang gebetet für Menschen und nichts passiert. Ich habe dafür gebetet vielleicht, dass man gesund wird. Aber die Schmerzen sind größer geworden, die Lasten auch. Und dann sagt man vielleicht irgendwann, Herr, mir reicht's. Mir langt's, es ist genug, ich will nicht mehr. Und das hat Elia getan. Und Elia ist in die Welt gegangen, in die Wüste gegangen und hat dann Folgendes gesagt zum Herrn, hat gesagt, es ist genug, ich bin nicht besser als meine Väter, nimm mich weg von dieser Welt. Die Frage ist, wollte Elia wirklich sterben? Oder war es ein Hilferuf an Gott? Ja? Wenn man einfach sagt, Herr, hier, glaube ich nicht, kann jetzt nicht alles sein, warum ist das so? Ja, und dann hofft man, dass einem Gott eine Antwort gibt. Aber eins habe ich in meinem Leben, habe ich immer wieder erlebt, wenn wir am Ende sind, dann ist der Herr erst am Anfang. Und dann im Endeffekt tun sich Dinge auf, wenn man selber alles in seinem Leben gemacht hat, getan hat und dann wirklich ganz unten ist und mit einem Burnout, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe einen gehabt, bist du ganz unten. Da geht gar nichts mehr. Ja? Da kriegst du auch nichts mehr mit. Da bist du froh, wenn du deine Medikamente bekommst. Da gibt es Tabor, ein nettes Medikament, wo du nur noch schläfst und platt bist und du kommst nicht mehr hoch. Du willst zwar, aber es geht nicht. Und dann beginnt Gott zu wirken. Und eins kann ich euch sagen, da wo ihr morgen hingeht, übermorgen, da war er schon gewesen und hat schon vorbereitet. Und dann passiert Folgendes. Elia liegt in der Wüste unter diesem Ginsterbusch, ja, und Elia wollte nicht mehr. Und Elia hat Folgendes getan. Er war so schwach, er war so kraftlos, er hat geschlafen. Und dann fängt die Fürsorge an, die Fürsorge Gottes. Gott schickt Elia einen Engel, einen seiner Boten. Und er steht vor Elia und spricht Elia an. Ja, und Elia erkennt den Engel und der Engel sagt zu ihm, Elia, steh auf, iss und stärke dich. Und Elia sieht Brot und Wasser, stärkt sich und schläft weiter, weil er platt ist. Und der Engel geht hin und sagt, Elia. Vielleicht hat sich Elia auch gedacht, ja, das ist schön, dass du mir einen Engel jetzt hier schickst mit Brot und Wasser, aber eigentlich habe ich dir doch gesagt, nehme ich hier weg, ich will nicht mehr. Ne? Vielleicht war Elia auch enttäuscht, dass er sich gedacht hat, eigentlich ist das jetzt ein total falsches Signal, aber oft macht Gott das nicht. Auch wenn man darum bittet, er nimmt einen nicht weg. Und er kümmert sich aber um einen. Die Fürsorge ist da. Und Elia begegnet, der Engel gibt ihm zu essen, Brot und Wasser. Und das reicht, das ist genug. Da muss nicht noch mehr sein. Und ist es nicht heute bei uns auch so, dass das Wenige, was wir eigentlich haben, dass das ausreicht? Eigentlich genügt das bis zum heutigen Tag. Aber wir leben in einer kommerziellen Welt, wo wir uns damit vielleicht nicht zufrieden geben. Und dadurch im Endeffekt halt haben wir viele Probleme. Aber der Herr gibt uns genau das, was wir brauchen. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Und ich gehe davon aus, jetzt in dem Moment, auch heute, begegnet uns nicht nur ein Engel, uns begegnet Gottes Sohn, Jesus Christus, der hier mitten unter uns ist und der hier durch jede einzelne Reihe geht gerade. Ja? Und der euch sagt, wem da dürstet, der komme, wer da am Boden liegt, der komme, wer da fertig ist, der komme. Ich will ihm geben vom Wasser, von dem lebendigen Wasser umsonst. Und er zeigt auf seinen Altar, und zeigt, das ist mein Bund, das ist das Brot, was dich satt macht und das ist mein Blut, der neue Bund. Und das ist ausreichend, das ist vollkommen genug. Und Elia liegt da und denkt sich, ja, jetzt habe ich da Brot und Wasser, da steht der Engel. Was jetzt noch? Und dann passiert das, was ich in dieser Geschichte bemerkenswert fand. Der Engel sagt zu Elia, Elia, steh auf, stärke dich und ess. Und geh zum Berg Horeb. Der Berg Horeb ist nach meiner Auslegung der heiligste Berg überhaupt in Israel. An dem Berg hat Moses die Gebote empfangen. Und Moses hat sich dort auch zurückgezogen. Er war da 40 Tage auf diesem Berg. Und Elia soll jetzt zu diesem Berg gehen. Dieser Berg liegt nicht im Nordreich Israel, er liegt nämlich unten in Juda. Und da läuft man schon ein paar Tage hin. Und Elia 40 Tage. Also im Gewaltmarsch ist Elia 40 Tage runtergelaufen zu diesem heiligen Berg Gottes. Und Gott hat ihn natürlich in dieser Zeit umsorgt. Die Fürsorge war da. Er hat ihn quasi umsorgt und versorgt mit Essen und Trinken. Aber was sollte Elia an diesem Berg? Warum? Also ich würde mir jetzt denken, ja, jetzt gehe ich zu diesem Berg. Elia kannte den Berg, da müssen wir nicht drüber sprechen. Der kennt doch die ganzen Geschichten. Aber er hat Folgendes getan. Das ist das auch, der Andi hat das auch in seiner Eingangsrede gehalten. Es geht sich nicht darum, dass der Elia jetzt noch mehr machen muss. Und das, der kann ja nichts anderes. Elia ist morgens aufgestanden und war für Gott unterwegs. Ja? Und das hat er 24 Stunden gemacht. Nee. Gott wollte Elia begegnen. Und Elia sollte Gott begegnen. Und wie wir gleich sehen, wird Elia ihm ganz anders begegnen und ganz anders kennenlernen, als wie Elia ihn kennengelernt hat. So, Elia geht also zu dem Berg, gehorsam, wie er ist, und denkt sich mit Sicherheit unterwegs, warum soll ich zu diesem Berg gehen? Zu dem Berg Gottes, zu dem heiligen Berg. Und dann passiert Folgendes, Elia ist an diesem Berg dann angekommen und das Wetter war nicht gerade so optimal und sucht dann Zuflucht in einer Höhle. Aber Gott spricht mit Elia und sagt zu ihm, Elia, was machst du hier? Und Elia sagt ihm dann, ja, ich habe für meinen Herrn gewirkt, ich habe das und das und das und das. Und der Herr sagt, ist genug, tritt heraus. Und Elia tritt aus dieser Höhle heraus. Und Elia erlebt dann Dinge, die ganzen Naturgewalten, die es gibt. Er erlebt quasi Blitz, Donner. Wer schon mal in den Berge war und hat ein Gewitter mitgemacht, der weiß, wie es da scheppert. Er erlebt ein Erdbeben, er erlebt das. Aber in all diesen Dingen, war nicht der Herr. Da war er nicht. Und sind nicht bei uns ähnlich, wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns im Endeffekt in diese Höhle zurückziehen, wo die auch immer ist, wo wir für uns sein wollen, wo wir mit der Welt nichts mehr zu tun haben wollen und es gibt nicht nur Höhlen aus Stein, es gibt Höhlen der Krankheit aus Angst und Depression. Und wer Menschen kennt, die diese Erkrankung haben, der weiß im Endeffekt, in welcher Höhle solche Menschen leben. Und Gott spricht zu einem und sagt, geh heraus aus dieser Höhle. Und er sagt, das ganze Donnern, Blitzen, alles vorbei ist, wird ganz still. So still, gehe ich mal davon aus, dass man nicht mal eine Stecknadel fallen hört. Und da erkennt Elia, diese feine Stimme des Schweigens. Und er erkennt, das ist mein Gott. Mein Gott ist die Stille, die feine Stimme des Schweigens. Er erkennt ihn. Sein Innerstes sagt ihm, das ist mein Herr. Und Gott offenbart sich Elia ganz anders. Elia kannte ihn nur als der Gewaltige. Denkt, was auf dem Berg Karmel passiert ist und so. Aber er will sich ihm ganz anders offenbaren. Gott offenbart ihm quasi sein Innerstes, so wie Gott in seiner tiefsten Seele ist, nämlich ruhig, still, friedlich. Ja, dieses Leise. Und Gott sagt zu Elia, als er da draußen stand, bei dem allen, was er gemacht hat, und Elias platt, Elia, es ist genug. Es ist genug, du hast genug getan, es ist genug. Es ist jetzt eine ganz andere Zeit für dich erstmal. Und Elia reicht das. Und genau, und das fand ich gut, wie du in der Einladung gesagt hast, manchmal brauchen wir nicht mehr. Manchmal brauchen wir nur, es ist genug. Es reicht, mehr muss ich nicht machen. Ich muss nicht immer in der Gemeinde hier nach vorne stürmen und alles machen wollen. Das muss ich nicht. Das sind andere vielleicht, die auch mal, ja. Ich muss nicht immer das und das, ich muss das nicht. Ich muss kein Workaholic sein, ja. Es ist auch eine Zeit, wo man das alles gar nicht braucht und wo man in dieser Stille Gott hat. Und es dauert in der Stille. Und ich kann euch nur empfehlen, geht in diese Stille. Nehmt euch die Zeit am Tag. Das braucht keine halbe Stunde zu sein. Ja? Der eine macht es morgens lieber, der andere macht es abends lieber oder mittags. Aber macht eins nicht in der Stille. Quatscht unseren Herrn nicht voll. Ja, weil dann hört er nämlich nichts. Wenn er da hingeht und dann, Herr, und dann sagt er sich, ja, okay, wann soll ich mal jetzt reden? Ja, und er wird euch was sagen, er wird euch was mitteilen. Ja? Vielleicht so wie bei Elia, obwohl das eine Seltenheit ist, aber er hat heute andere Wege. Ne? Er hat sein Wort und er hat Menschen. Und diese Menschen schickt er zu euch, ja, die euch was mitteilen sollen durch Gottes Auftrag. Und diese Stille reicht voll und ganz. Und Elia hat das da gespürt. Was wirklich in Elia noch vorgeht, ist schwer zu sagen. Ich glaube einfach, dass Elia absolut berührt war. Und ja. Und ich glaube, wenn man dann Gott erkennt in so einem Moment, dann ist man ganz anders. Und in den Stürmen dieses Lebens, die wir haben, momentan ist ja überall, sag ich mal so, ja, die Katharina, die Dirigentin, hat dann gesagt bei ihrer Begrüßung, das Corona-Gewimmel, fand ich gut, wie sie das gesagt hat. Ja, aber ich sag mal, es ist so. Und wenn ihr in die Stille geht, dann macht es so, dann schließt euch, so wie Jesus gesagt hat, schließt euch in euer Kämmerlein ein. Schließt euch da ein, ja, und hört einfach zu und schweigt und wie schon gesagt halt, ihr werdet sehen, Gott wird mit euch kommunizieren, ja, auf seine Art und Weise. Und was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gemacht? Konnte Jesus eigentlich irgendwas? Konnte der was? Ich höre immer, Jesus konnte das, er hat das und das und das gemacht. Nein, Jesus hat Folgendes gemacht. Jesus hat das getan, was sein Vater ihm gesagt hat. Und deshalb ist Jesus immer wieder in die Stille gegangen, er hat sich zurückgezogen, wenn es ging auf einen Berg. Und auf diesem Berg hat sein Vater mit ihm geredet. Und da hat sich Jesus, das geholt, was er braucht halt, um halt diesen Auftrag, den er hatte, durchzuführen. Weil Jesus hat immer selber gesagt, ich kann nichts, nur durch meinen Vater. Ja, und das ist so wichtig in der heutigen Zeit hinzugehen. Leute, macht das, geht in die Stille. Aber Gott macht noch was. Gott betreibt auch noch Vorsorge bei Elia. Dinge, die Elia noch gar nicht weiß. Und das fängt auch, sag ich mal, ja, das fängt genau da an. Weil vielleicht, und jetzt kommt das, was vielleicht Elia gar nicht wollte. Jetzt sagt Gott zu ihm, Elia, ja, ich habe noch einen Auftrag für dich. Wahrscheinlich denkt sich, wieso ich denn jetzt einen Auftrag? Hier ist doch super hier. Ich bin auf diesem Berg hier still, hier bist du, alles toll. Ja. Kennen wir so manchmal von manchen Gottesdienst, da wollen wir gar nicht nach Hause, das war so toll, das war so berührend. Ja. Oder von irgendwelchen anderen, sag ich mal, anderen, ja, ich sag mal, Feierlichkeiten in der Gemeinde. Und da muss man doch wieder gehen. Und dann geht man hier raus und ist wieder im Alltag und denkt sich, okay, ist so. Aber, das kann ich euch sagen, Elia musste wieder zurück, weil nämlich Gott gar keine Aussteiger will. Der Herr will keine Aussteiger. Und oft ist es so, dass er uns genau da, wo wir eigentlich nicht hinwollen und weiß nicht, wo wir so viel Kampf hatten, uns genau wieder an diesem Platz zurücklegt. Ja, mit dem Auftrag. Und Elia, wenn er jetzt mit diesem Auftrag zurückgeht, der weiß genau, ich werde da draußen nicht leichter haben. Weil diese Isabels sind immer noch da, diese Menschen. Ja? Und Ahab, wie der Andi gerade sagte, der Oberwaschlappen, der nichts zu sagen hat, weil seine Frau alles bestimmt hat, der nur Handlanger ist, der ist auch noch da. Und ja, der ist jetzt auch nicht derjenige, der mein bester Freund ist. Ne? Und Baal ist auch noch da und stumme Götzen sind da. Ja, und dann spricht Gott mit ihm, was er machen soll. Und Elia sagt ja am Anfang, ich bin nicht besser als mein Vater. Ich habe für dich gekämpft, ich habe für dich getan, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott spricht mit Elia. Elia bekommt dann einen Auftrag, dass er halt jemand anders zum König salben sollte. Und dann sagt Gott ihm noch eins. Und ich habe 7000 übrig gelassen. Elia dachte, er wäre der Einzige, der dem Herrn dient und der einem anhängt und glaubt. Aber es gab noch 7000 andere. Und da sieht man die Vorsorge Gottes, der das alles wusste und das genau im Endeffekt halt Elia mitteilte. Diese 7000 sind genau die, die halt vor den anderen Göttern nicht einknicken, ja, die da sind. Und damit schickt er Elia fort. Und mit Sicherheit hat Elia sich da gedacht, vielleicht war die Enttäuschung da und die Resignation vorbei, vielleicht ging es ihm besser, wo er sagte, dann war ja doch nicht alles umsonst. Und Elia ging dann. Ihr könntet gerne mal nachlesen, wie es da weitergeht in 1. Könige ab 19. Und es ist heute ähnlich. Elia ging, so schließt sich die Geschichte. Elia ist nicht gestorben, Elia wurde entrückt, ja, nachdem er halt seinen Nachfolger Elisa, ne, weil er ist nämlich gegangen und der hat die König gar nicht gesalbt, der hat nämlich nur Elisa gesalbt. Aber die Geschichte könnt ihr gerne nachlesen, ist super. Aber eins war für Elia ein ganz wichtiges Erlebnis. Er erlebte Gott, wo er meinte, er ist mit ihm am Ende und hat festgestellt, dass er erst am Anfang ist. Und mit der Fürsorge und Vorsorge und mit der Seelsorge, die Elia auf diesem Berg erlebt hat, konnte Elia wieder ins Leben gehen. Und ich bin der Meinung, das sollte uns stärken. Sollte uns stärken, für unseren Alltag da reinzugehen, für viele Widrigkeiten, die da sind, die wir jeden Tag erleben in unserem Umfeld. Und ich kann euch nur eins sagen, euer Umfeld wird sich nicht ändern. Das wird nicht besser werden. Nur ihr könnt euch ändern, nur wir. Nur wir können anders sein, wir können anders mit Situationen umgehen. Aber eins darf man auch nicht vergessen, wir sind alles nur Menschen. Und ich kann euch nur empfehlen, geht nicht mit euch so hart ins Gericht. Seid euch gegenüber barmherzig, seid euch gütig, achtet auf euch. Und seid so barmherzig, wie Jesus mit uns barmherzig ist. Und dann kommt man ein Stück weiter. Und eins hat der Herr nie versprochen, dass es im Leben einfach wird. Aber er hat gesagt, ich bin bei euch bis zum Ende aller Tage. Und das ist er, auch in schwierigen Zeiten. Amen.